Der amtierende Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, der ist ja auch ein Verleger. Man könnte also davon ausgehen, dass er ein großes Verständnis hat für die Situation der Verlage in Deutschland, für die Buchbranche, die ja man auch gerne als Teil der Kreativwirtschaft bezeichnet. Und da wäre es doch mal eine Idee, diese Buchbranche, diesen Teil der Kreativwirtschaft stärker institutionell zu fördern. Denn vor allem den kleinen Verlagen geht es ja nicht gut. Das sehen wir gerade in Berlin, denn in Berlin gibt es ja mehr als 150 Verlage, darunter sehr, sehr viele kleine. Und wie ist es um deren Situation nun bestellt?
Ja, der Verlage hat sich seit den 90er Jahren von 6.000 auf 3.000 halbiert. Die Zahl der unabhängigen Buchläden auch von etwa 6.000 auf derzeit 2.600 Buchhandlungen, ist also ein strukturelles Problem. Das heißt, der Markt, wie wir ihn so kennen, wird nicht überleben. In 10 Jahren wird es kaum noch unabhängige, familiengeführte, inhabergeführte Buchhandlungen geben und wahrscheinlich auch nur noch sehr, sehr wenige so kleine mittelständische Verlage wie unseren.
Nackte Zahlen und Fakten von Klaus Farin vom Hirnkost Verlag. Und jetzt sind wir beim Problem. Sein Verlag musste Insolvenz anmelden. Und jetzt könnte es sein, dass der Verlag, also das Lebenswerk von Klaus Farin, demnächst Vergangenheit sein wird. Mit Klaus Farin hat sich mein Kollege Thomas Fitzel getroffen. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist, Thomas.
Ja, guten Morgen.
Hirnkost Verlag ist ja erstmal ein ganz toller Name. Kost fürs Gehirn, ne? Aber stell uns doch mal Verleger und Verlag vor.
Ja, Hirnkost, das war eine ganz frühe Kolumne von Klaus Farin, die er mal hatte, wo er Bücher und Platten eben vorstellte. Denn Klaus Farin fing schon ganz früh an. Mit 20 hat er sein erstes Buch veröffentlicht mit dem Vorwort von Günter Wallraff, war schon früh auch im Schriftstellerverband. Er ist also ein Journalist, Autor und Verleger unzähliger Bücher, vor allem zum Thema eben Jugendkulturen. Schrieb aber auch eine Biografie über Falada oder vor allem auch Karl May. 1997 hat er dann zusammen mit anderen das Archiv der Jugendkulturen gegründet. Also egal, wenn man was wissen will über Punks, Skinheads, Fußballfans, Hip-Hopper oder Jesus-Freaks, da muss man dann ins Archiv der Jugendkulturen gehen. Die sind in Kreuzberg in der Fidicinstraße und die sammeln eben nicht nur Literatur, Fachliteratur darüber, sondern eben alles, was die so auch selbst an Erzeugnissen über sich selbst und als Selbstaussagen herausgeben. Also Fanzines, Magazines und alles Mögliche. Und das war eben 1997 ein komplett neuer Ansatz, dass man die Jugendlichen selbst zu Wort kommen ließ. Also in diesen Bänden, die sie herausgegeben haben, da kommen ganz viel eben O-Ton vor, was oft zu Kontroversen dann auch führte, wenn zum Beispiel Skinheads zu Wort kamen oder die Fans von den bösen Onkels oder die bösen Onkels selber, wo dann Klaus Farin eben schrieb, ja, man muss sich das auch angucken, manchmal ist es viel differenzierter, als wir das in unserem Urteil haben. Und weil es für diese Bücher eben keinen Verlag gab, am Anfang hieß es eben Verlag des Archiv der Jugendkulturen, gab er dann irgendwann 2003, gründete er den eigenen Verlag, Hirnkost Verlag. Das Archiv der Jugendkulturen ist mittlerweile an eine andere Generation übergeben. Klaus Farin für die Jugendkulturen ist ja auch schon Ende 60, quasi im Rentneralter. Aber wenn man sich so anguckt, der Verlag ist klein, aber das sagt so gar nichts über die Reichweite aus, denn der ist wirklich ganz weit verstreut, also vor allem auch in Schulbücher gewandert. Sind ganz viele Sachen, die er veröffentlicht hatte, die heute in ganz vielen Schulbüchern zu lesen sind.
Okay, jetzt steht aber offensichtlich ja dieser Verlag vor dem Aus. Gibt es jetzt hier überhaupt gar keine Rettungsmöglichkeiten mehr?
Naja, Krise ist nichts Neues für Klaus Farin. Auch das Archiv der Jugendkulturen ist bis heute eigentlich immer noch unterfinanziert. Vor 2 Jahren konnte er die Insolvenz gerade noch in letzter Minute abwenden durch so eine Kampagne, wo ganz viele gesagt haben, okay, jetzt kaufen wir Bücher. Aber diesmal scheint es das aus zu sein. Hören wir Klaus Farin.
Die Hirnkost KG ist insolvent. Daran wird sich auch nichts ändern. Das bedeutet nicht unbedingt das Aus des Verlages, sondern natürlich können Menschen ja weitermachen, den Verlag übernehmen. Wir diskutieren seit einem Jahr darüber, eine Genossenschaft zu gründen. Das wäre das eine. Die zweite Variante ist, es findet sich noch ein Sponsor in letzter Minute und kann eine Stelle weiterfinanzieren, die wir jetzt noch haben.
Naja, die Aussichten sind gering. Für eine Genossenschaft gibt es zwar genügend Menschen, die Interesse hätten, ehrenamtlich mitzuarbeiten, aber was gebraucht wird, ist eine Person, die auch Verantwortung übernimmt. Also, wenn uns jemand jetzt gerade hört, der entweder sein Geld vernünftig anlegen möchte oder noch eine neue berufliche Herausforderung sucht, jetzt ist die Gelegenheit. Ansonsten kann man nur so auffordern, ja, man kann die Bücher natürlich immer noch kaufen, auch nach der Insolvenz.
Aber bevor man da jetzt mit privatem Kapital reingeht. Erstmal die Frage, woran der Verlag denn jetzt eigentlich gescheitert ist. Dafür könnte es ja wahrscheinlich auch gute Gründe geben. Also gab es nicht mehr die notwendige Leserschaft oder was ist jetzt das Problem?
Also natürlich ist es ein Verlag, der sehr speziell ist mit seiner Leserschaft, Punk-Szene und so weiter. Aber an das lag es eigentlich weniger. Es kommen da ganz viele Faktoren zusammen, ja, die wir ganz generell beobachten können. Druck- und Vertriebskosten, die sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Aber der wichtigste Faktor, das sind die Großhändler, die heißen ja im Buchhandel Barsortimenter. Und der größte davon ist Libri, der liefert quasi mittlerweile fast alle Buchläden und bietet so ein ganzes Servicepaket für die Buchläden an, also Gestaltung der Homepage, da werden die Pakete schon geschnürt und die haben irgendwann ihr Sortiment radikal reduziert. Da wurden 180.000 Titel ausgelistet. Das heißt, wenn ich jetzt ein bestimmtes Buch aus dem Kleinverlag suche, das eben nicht so häufig gekauft wurde, dann sagt mir der Buchhändler, das ist nicht mehr lieferbar. Stimmt zwar nicht. Man muss natürlich suchen über das Verzeichnis lieferbare Bücher, wie kann ich dieses Buch beziehen, aber das hieß für viele Verlage, sie verschwanden einfach von der Bildoberfläche, sind unsichtbar geworden und das betraf eben halt auch den Hirnkostverlag.
Okay, das betrifft dann jetzt aber doch eine Menge kleine und unabhängige Verlage. Wenn man jetzt diese Idee nochmal aufgreift, entweder kommt ein großer Sponsor noch vorbei oder ganz anders, eine strukturelle Förderung mit öffentlichen Geldern. Wenn man das jetzt in Betracht zieht, finde ich eigentlich eher schwierig bei kommerziellen Unternehmen. Aber wie könnte denn so eine strukturelle Förderung jetzt eigentlich aussehen?
Naja, das ist eine Forderung, die lange gestellt wird und wo auch Klaus Farin mir gestern dazu etwas gesagt hat.
Deswegen fordern viele Verlage und auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit langer Zeit den Bereich Literatur genauso strukturell zu fördern wie Theater, wie Opernhäuser, wie andere Bereiche der Kultur auch. Das weiß die Politik auch. Die letzte Bundesregierung hat ein großes Gutachten erstellt und sogar im Koalitionsvertrag festgehalten, dass die Literaturbranche auch strukturell gefördert werden muss, weil der Markt dazu führt, dass diese Branche stirbt.
Ja, und also wie könnte so eine Förderung aussehen, wenn das Problem der Nichtsichtbarkeit ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum Beispiel, man unterstützt Verlage in der Professionalisierung, Marketing, Pressearbeit und finanziert dafür Stellen. Oder man geht es von der anderen Seite an, Buchläden, die unterstützt man eben, dass sie Veranstaltungen organisieren können. Ja, das kostet ja. Man will die Autoren oder auch möglich bezahlen. Es gibt durchaus auch Vorbilder in anderen Ländern, die Schweiz oder auch Österreich. Die haben eine ganz andere Verlagsförderung. Da gibt es eben zwei Wege. Man kann entweder Titel direkt fördern oder Verlage strukturell gesamt. Da, wie gesagt, die erwähnte Studie, die ist 2021 vom Bundestag, damals von Claudia Roth, in Auftrag gegeben worden. Die ist noch relativ unkonkret, was so die Maßnahmen betrifft. Aber die haben schon mal so durchgerechnet, was das Ganze vielleicht kosten würden und kam so eben, wenn wir die Verlagsbranche, und sie gehört ja zu der Kreativwirtschaft, da arbeiten ja auch sehr viele Menschen, wirklich strukturell unterstützen will, dann würde das so im Jahr 60 Millionen Euro ungefähr kosten. So die Kalkulation dieser Studie, die 2021, wie gesagt, schon in Auftrag gegeben worden ist.
Okay, selbst wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt mehr wäre als diese 60 Millionen, ist es gar nicht so viel Geld, ne? Aber ich erinnere noch mal dran, strukturelle Förderung innerhalb der Kreativwirtschaft ist schwierig. Ja. Das muss man gesetzlich gut begründen können.
Ja, das aber ist eben, weil die Schwierigkeit ist, wo ist es Wirtschaft, ist es Kultur, genau. Und sind das eigentlich versteckte Subventionierungen, die unzulässig
genau.
sind?
Genau, die sind unzulässig, darum geht's. Aber wenn wir jetzt mal auf die frühere Kulturstaatsministerin schauen, Monika Grütters, die war ja sehr klug. Die hat nämlich einen echt schönen Weg gefunden, indem sie punktuell und kurzfristig die Branche Branche unterstützt hat, und zwar über Buchhandelspreise. Das war ja eine geschickte Lösung, die sie da gefunden hat. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Geht das weiter?
Ja, das war natürlich erstmal so ein Anschub, um auch so die Aufmerksamkeit darauf hinzulenken. Aber damit konnten die Verlage ja nicht planen vernünftig, ja, um zu sagen, okay, wir planen dieses Jahr das und das, sondern sie haben ja schon immer, und das ist eine Forderung auch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, dass eben so eine strukturelle Förderung kommt. Wenn man jetzt in den Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung reinschaut, da steht: zur Sicherung der Vielfalt auf dem Buchmarkt werden wir mit den Ländern, also den Bundesländern, eine strukturelle Verlagsförderung prüfen. Aha. Das heißt also, alles, was vorher passiert ist, das ist jetzt eigentlich wieder auf Null gesetzt. Man fängt wieder von vorne an. Also man hatte jetzt gerade der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hatte gerade jetzt ein Gespräch mit Wolfram Weimer. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Wolfram Weimer, er ist ja zwar Verleger, aber er ist ja auch so ein Ordoliberaler, dem eigentlich solche Maßnahmen quasi einer dauerhaften Finanzierung, Subventionierung zuwider sind. Also da muss man schauen, und auch natürlich der Verlagspreis, der wird ja mittlerweile auch angegriffen. Also da gab es ja Anträge der AfD, man solle prüfen, was für Verlage werden denn da gefördert, werden da womöglich irgendwelche linken Woken-Verlage gefördert, das kann ja auch nicht sein. Und man hat die Erfahrung, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also wenn da permanent Kritik auch kommt, kann das auch den Verlagspreis irgendwie verändern.
Gefährden. Okay, müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. Vielen Dank erstmal, Thomas.
Danke dir.
Unser Kulturreporter Thomas Fitzel über Klaus Farin, den Verleger und seinen kleinen unabhängigen Literaturverlag, den Berliner Hirnkost Verlag, und im Prinzip ja auch über die Frage, wie es mit unabhängigen kleinen Literaturverlagen in Deutschland weitergehen könnte.